Die Unterstützung der Armen in Jerusalem. Ich lese euch mal den Bibeltext vor, der wird auch angezeigt gleich, 2. Korinther 8, 1 bis 15. Wir wollen euch, Schwestern und Brüder, wissen lassen, was die bedingungslose Zuwendung Gottes in den Gottesgemeinden in Mazedonien bewirkt hat. Denn obwohl sie stark bedrängt worden sind, haben sie sich darin bewährt. Mit ihrer überströmenden Freude, verbunden mit ihrer großen Armut, haben sie sich als sehr reich erwiesen, gerade in ihrem Einsatz, der von ganzem Herzen kam. Denn so wie es ihnen möglich war, und das kann ich selbst bezeugen, also hier spricht Paulus, waren sie weit über ihre Möglichkeiten, aus eigenem Antrieb entschlossen und baten uns mit viel Zureden um das Zugeständnis, dass sie sich an der Sammlung für die Unterstützung der Mitchristen, in Klammer in Judäa, beteiligen durften. Und dabei war das Ergebnis nicht nur so, wie wir es erhofft hatten, sondern sie gaben sozusagen sich selbst, und zwar zuerst dem Herrn Jesus und dann auch uns, so wie es Gottes Willen entspricht. Daraufhin haben wir auch Titus gut zugeredet, dass er auch bei euch diesen Ausdruck des Gnadengeschenks Gottes zum Ziel bringen solle. Ihr hattet ja längst mit dieser Unterstützung angefangen. Doch so, wie ihr in allen Dingen Überfluss habt, also Paulus spricht da zu der reichen Gemeinde in Korinth, reich an Gaben und reich an Geld, so, wie ihr in allen Dingen Überfluss habt, im Vertrauen auf Gott und im Einstehen für seine Botschaft, in der Erkenntnis und im von ganzem Herzen kommenden Einsatz und auch in der echten Liebe, die von uns auf euch übergeht, so solltet ihr euch genauso auch bei diesem Ausdruck der Gnade, also einem Geldgeschenk an die arme Gemeinde in Judäa, ohne Zurückhaltung einsetzen. Ich sage das nicht als Befehl, sondern wegen dem starken Einsatz der anderen und weil ich euch eine Gelegenheit geben will, eure liebevolle Anteilnahme unter Beweis zu stellen. Denn ihr kennt ja das unverdiente Geschenk unseres Herrn Jesus, des Messias. Er wurde arm für euch, obwohl er ja reich war, damit ihr durch seine Armut reich werdet. An dieser Stelle sage ich meine Meinung. Das zu tun ist nützlich für euch. Denn schon seit dem vorigen Jahr habt ihr damit angefangen, dass ihr das wollt und auch tut. Und jetzt führt das auch ganz zum Ende, sodass ihr es, so wie ihr die Bereitschaft habt, auch in die Tat umsetzt, nach dem, was euch zur Verfügung steht. Wenn jemand die Bereitschaft aufbringt, zu helfen, dann genügt es, das zu tun, was möglich ist, und nicht das, was unmöglich ist. Das alles sage ich nicht, damit andere im Überfluss leben und ihr dann Mangel erleidet, sondern es geht mir dabei darum, dass ein Ausgleich hergestellt wird. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt soll euer Überfluss ihren Mangel ausgleichen, damit dann auch einmal ihr Überfluss eurem Mangel zu Hilfe kommt und so Ausgewogenheit entsteht. So steht es ja auch in Gottes Buch. Wer viel gesammelt hat, der hatte keinen Überfluss, und dem, der wenig gesammelt hatte, fehlte nichts. Ja, ihr merkt, Paulus ist sehr wortgewandt, wortgewaltig. Ich habe schon immer manche Briefe des Paulus nur mit Mühe lesen können, weil sie so kompliziert sind. Paulus ist ein Meister der Worte, ein Autor. Er ist ein Schriftgelehrter, war ein Theologe. Und er war auch, wie ihr wisst, wahrscheinlich ein Missionar, ein Evangelist, ein Gemeindegründer, der zum Beispiel dafür gesorgt hat, dass das Evangelium, die gute Botschaft von Jesus, zu uns nach Europa kam. Er war der Erste, der in Griechenland, also auf dem europäischen Festland sozusagen, Gemeinden gegründet hat. Aber er war viel mehr als das. Er hatte sich auch zur Aufgabe gemacht, den Armen zu helfen. Und zwar konkret den armen Gemeinden in Judäa. Ganz praktisch. Nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten. Mit ganz praktischer Hilfe. Deshalb hat er mit Enthusiasmus in den Gemeinden Kleinasiens, in den reicheren Gemeinden und Kleinasien liegt in der heutigen Türkei und auch in Mazedonien, im heutigen Griechenland, Geld gesammelt. Paulus ist nicht unbedingt von selbst darauf gekommen, sondern er musste erst darauf gebracht werden. Die Gemeindeleiter in Jerusalem, allen voran Petrus und Jakobus und Johannes, die haben ihn ermutigt, dass er auch an die ärmeren Geschwister denkt. Und ich glaube, so brauchen wir auch oft Ermutigung, dass wir an unsere ärmeren Geschwister in aller Welt denken, die auch an Jesus glauben. Natürlich an ärmere Menschen im Allgemeinen, egal ob sie an Jesus glauben oder nicht. Aber heute wollen wir uns mal auf unsere Glaubensgeschwister konzentrieren, so wie es im Brief ja auch ist. Ja, Petrus, Jakobus und Johannes, die hatten nämlich Saulus, so hieß der Paulus damals, und Barnabas offiziell in die nichtjüdische Welt geschickt. Aber sie haben ihm etwas aufgetragen. Und daran erinnert sich Paulus im Galaterbrief. Da heißt es, nur, und das war Teil der Vereinbarung, sollten wir an die Armen unter ihnen, also den Gemeinden in Judäa, denken. Das haben wir dann auch eifrig in die Tat umgesetzt. Paulus und Barnabas waren sehr erfolgreich damit, in den neu entstandenen Gemeinden in Kleinasien und in Griechenland auch zu werben, auch um eine Unterstützung im Gebet, aber auch eine finanzielle Unterstützung der ärmeren Gemeinden in Judäa, die durch eine Verfolgung unter Kaiser Claudius unter anderem und eine Hungersnot ja quasi im wahrsten Sinne des Wortes am Hungertuch nagten. Ich lese noch einen Abschnitt aus der Apostelgeschichte vor. Da beschreibt das Lukas nochmal. Die Hungersnot kam zur Zeit des Kaisers Claudius. Da beschlossen sie, die Jesus-Nachfolger in Antiochia, das ist im heutigen Syrien, dass sie alle, je nachdem, wie die wirtschaftliche Lage jedes einzelnen Jesus-Nachfolger war, etwas als finanzielle Unterstützung den Jesus-Nachfolgern, die in der Provinz Judäa wohnten, senden sollten. Das taten sie dann auch und schickten das gesammelte Geld an die dortigen Verantwortlichen und gaben es Barnabas und Saulus, also Paulus, mit. Interessant finde ich hier, dass Lukas sagt, je nachdem, wie die wirtschaftlichen Verhältnisse jedes Einzelnen aussahen. Also die sollten nicht selber Mangel leiden, damit dann die Gemeinden in Judäa oder im damaligen Palästina, damit es denen besser ging, sondern jeder sollte nach seinen Verhältnissen geben. Viele Gemeinden im ganzen Ägäisraum und im Mittelmeerraum haben sich dann von Paulus tatsächlich sehr gerne dazu ermutigen lassen, für die ärmeren Geschwister in Judäa zu spenden. Und um sich selbst von den Verhältnissen vor Ort zu überzeugen, sind sogar einige Leute aus Griechenland, einige Gemeindemitglieder, mit Paulus mitgegangen nach Jerusalem, haben ihn begleitet. Nicht nur, um dann zu gucken, ob die Gelder vor Ort auch richtig eingesetzt werden, sondern einfach auch, um Kontakte zu knüpfen zu den dortigen Gemeinden. Vielleicht haben sie auch eine Pilgerfahrt damit verbunden. Und ja, einfach die Gemeinschaft zu stärken, der europäischen Christen und der orientalischen Christen. Das waren ja die Christen da in Palästina und Syrien. Natürlich brachten die Vertreter der europäischen Gemeinden Geld mit. Das ist ja manchmal auch heute noch so, nicht zwingenderweise haben nur wir Europäer Geld. Aber noch heute ist es ja so, dass wir viele Gemeinden unterstützen, auch im Orient. Und damals hat das schon begonnen. Da haben die Vertreter der europäischen Gemeinden Geld mitgebracht. Aber sie sind eben nicht gekommen, um ihre Dominanz zu zeigen, sondern Dankbarkeit gegenüber den orientalischen Christen und ihren orientalischen Glaubensgeschwistern. Denn diese, die hatten ja dafür gesorgt, dass die Botschaft von Jesu Tod und Auferstehung weiterverbreitet wurde. Diese haben ausgehalten und den Glauben bewahrt inmitten von Verfolgung und Armut. Und diese haben die Stätten bewahrt und bewacht, die Stätten der Wunder Jesu, die Stätten seines Todes und seiner Auferstehung. Diese Glaubensgeschwister im Orient, die haben quasi, das wussten die europäischen Christen damals schon, den Glauben vererdet. Den europäischen Christen war zu dieser Zeit klar, ja, es gibt nicht nur einen Gott auf dem Olymp, der da irgendwo fernab von den Menschen schwebt, im La-La-Land lebt, wie man das in Amerika sagt, sondern Gott ist hineingekommen in unsere Zeit, aus der Ewigkeit in unsere Zeit, in ein konkretes Land, in eine konkrete Zeit. Vielleicht ein unbedeutendes Land, Israel, Palästina, aber ein wirklich existierendes Land. Und das war für die europäischen Christen damals ganz wichtig. Deswegen sind sie auch mit Paulus zum Teil mitgegangen und haben sich selber auch vor Ort ein Bild gemacht von den Städten des Wirkens Jesu. Noch heute können wir ebenso wie die europäischen Christen damals unseren Glaubensgeschwistern im Nahen Osten, im Orient, dafür dankbar sein. Sie haben tatsächlich den christlichen Glauben bewahrt, inmitten von Verfolgung und Unterdrückung. Durch römische Kaiser, ganz früher, durch Perser und nicht zuletzt auch durch so manches islamische Regime in den letzten, sogar bis heute in den letzten Jahrzehnten. Die Glaubensgeschwister in Orient haben die Erinnerung wachgehalten an christliche Stätten. Sie haben sie bebetet, gepflegt sozusagen, verehrt, sodass auch wir heute noch diese Jesusorte, sage ich mal, besuchen können. Ich weiß, dass viele von euch jetzt wahrscheinlich denken, das ist ja eigentlich gar nicht so wichtig, weil Gott ist ja überall und da habt ihr natürlich auch recht. Er ist hier mit uns und er ist in Berlin und ich weiß nicht, in Zürich und er ist auch in Jerusalem. Er ist überall. Aber er hat sich ja entschieden, in Raum und Zeit hineinzukommen, in ein konkretes Land. Und deshalb ist das Land und die Orte auch in gewisser Weise wichtig für unseren Glauben. Und sei es nur, um uns immer wieder daran zu erinnern, dass wir eben nicht an einen Gott auf dem Olymp glauben, dass alles nur in den himmlischen Sphären stattfindet, dass unser Glaube nur eine Kopfsache ist, sondern wir können hingehen, unsere Glaubensgeschwister da befragen im Orient, sehen, anfassen. Vielleicht könnt ihr nachher auch mal den Dirk fragen, wie das so ist, da zu leben oder welche Erfahrung er mit den arabischen Christen gemacht hat oder mit den Juden, die an Jesus glauben und wie das seinen Glauben vielleicht auch gestärkt hat. Heute geht es unseren orientalischen Glaubensgeschwistern im Grunde genommen gar nicht so viel besser wie damals, zur Zeit von Paulus, vielleicht sogar noch schlechter, das weiß man nicht so genau. Aber ihr habt es sicherlich ja schon gehört und gelesen und könnt auch Leute befragen, die da im Nahen Osten wohnen. Viele verlassen ihre angestammten Heimatländer wie Palästina oder Israel, Ägypten, Syrien, Irak, weil sich die Schlinge immer enger um ihren Hals zieht. Und der arabische Frühling hat da keine Besserung gebracht. Im Gegenteil, da sind sich viele Experten auch einig. Die Lage von Christen in der islamischen Welt, wie in Ländern wie Ägypten, natürlich kann man das nicht verallgemeinern, aber wir sehen es in Ägypten und in Syrien, dem Iran oder auch in autonomen Gebieten in Palästina, die ist besorgniserregend und heute vielleicht angespannter als noch Jahre zuvor. In Bethlehem zum Beispiel gibt es eine große arabische Gemeinde, eine syrische Gemeinde, die sehr arm ist, die da aber noch aushalten, wohingegen viele andere christliche Araber schon weggegangen sind. Natürlich auch wegen ökonomischen Verhältnissen, schlechten ökonomischen Verhältnissen, bedingt natürlich auch durch die Mauer. Aber viele sind auch gegangen, weil sie den Druck durch ihre muslimischen Nachbarn nicht mehr ertragen konnten und einfach in den Westen wollten, nach Amerika, nach Chile, wo auch immer hin. Ja, und wir schweigen eigentlich dazu und sagen nichts und denken vielleicht auch manchmal, was können wir schon tun? Guido und ich sind öfter mit unserem Team am Jakobsbrunnen gewesen in Nablus, dem heutigen Nablus, das war früher Sichem. Und da war mir so eindrücklich, dass da eine Kirche, die eben schon seit Jahrhunderten da steht, nur noch von einem einzigen alten Mönch bewohnt wird. Und der uns dann auch erzählt hat, dass es öfter mal Brandanschläge gibt auf diese Kirche. Und da in dem Verlag, wo ich arbeite, hatte ich eine ägyptische Mitarbeiterin oder Kollegin, die mir erzählt hat, dass ihre Familie, dass sie Angst hat um ihre Familie in Ägypten. Das war gerade so, als der arabische Frühling begann, weil gerade die Christen auch zur Zielscheibe wurden, zum Teil ermordet wurden, bis heute ja natürlich ihr Eigentum enteignet. Ja, und viele koptische, ägyptische Christen fliehen aus dem Land, einfach weil sie Angst haben um ihr Leben natürlich. Ist eigentlich seltsam. Jesus ist einst mit seiner Familie nach Ägypten geflohen und Ägypten hat ihm Zuflucht gewährt. Und viele Christen in Ägypten sagen bis heute, ja, weil Jesus damals da war mit seiner Familie, deshalb sind wir heute Christen. Heute ist es andersrum. Heute fliehen die Nachfolger von Jesus aus Ägypten. Das ist sehr schade. Oder wo interessieren wir uns für die Christen im Irak, die sich unter Lebensgefahr zu ihren Gottesdiensten treffen? Wo unterstützen wir vielleicht auch jesusgläubige Juden in Israel, die zwischen allen Stühlen sitzen? Sie haben oft wirtschaftliche und berufliche Nachteile in Kauf zu nehmen, weil sie vom Staat Israel nicht so richtig als Juden wahrgenommen werden, sondern eher als Christen. Ja, und von uns werden sie als Juden wahrgenommen. Eigenartig. Ja, unsere Geschwister im Nahen Osten, im Orient brauchen unsere Gebete, aber auch unsere finanzielle Unterstützung und unsere Stimme, unsere Fürsprache in der Politik bei unseren Außenpolitikern. So ein kleiner Exkurs, das ist ein weites Feld und es gibt sicherlich viel, was da auch gemacht wird. Ihr könnt gerne nachher auch mal Dirk befragen, was unser Team da so versucht hat, als kleiner Tropfen auf den heißen Stein beizutragen, wo sie versucht haben, natürlich auch muslimische Araber zu segnen, aber auch christliche Araber. Und ich glaube, jeder Christ, der auch ins Heilige Land kommt und es besucht, ist eine Ermutigung für die einheimischen Christen dort, weil sie sagen, unsere Glaubensgeschwister aus Europa, die haben uns nicht vergessen. Natürlich ist Geld nicht alles, aber Geld hilft auch. Und es hilft auch, dorthin zu gehen, sich mit ihnen zu beschäftigen, sich inspirieren zu lassen von ihrem Glauben und auch von uns etwas weiterzugeben. Ja, noch ein paar Beobachtungen, ein paar weitere Beobachtungen zum Text. Paulus hat ja geschrieben, in ihrer überströmenden Freude, also der europäischen Christen damals, verbunden mit ihrer großen Armut, Mazedonien war damals auch eine arme Gemeinde, haben sie sich als sehr reich erwiesen, gerade in ihrem Einsatz, der von ganzem Herzen kam. Obwohl die mazedonischen Gemeinden zur Zeit des Paulus auch nicht so viel besser dran waren als die Gemeinden in Palästina, sie waren auch wegen ihres Glaubens verfolgt, hatten auch wirtschaftliche Nachteile in Kauf zu nehmen, waren sie doch großzügig und haben voller Freude gegeben, was sie entbehren konnten. Das beeindruckt mich, wenn ich das lese und es beeindruckt mich auch immer wieder, wenn ich so etwas erlebe, vielleicht habt ihr das ja auch schon erlebt, dass Menschen in anderen Ländern, natürlich nicht nur Christen, aber auch Menschen in anderen Ländern, die oft sehr arm sind, trotzdem aber zur selben Zeit sehr gastfreundlich sein können und sehr großzügig. Ich erinnere mich daran, wie wir einmal mit ein paar Mitarbeitern vom Christustreff in Georgien waren. Da haben wir auch eine Partnergemeinde. Leute aus der Gemeinde in Tiflis sind manchmal bei uns. Und die haben uns überall herumgefahren, obwohl die auch nicht so viel Geld hatten und das Benzin teuer war. Die haben uns wunderbares Essen gegeben, selbstgebrannten Wein und Schnaps. Das war gut, sage ich euch. Ja, also es war sehr großzügig. Und wir waren etwas beschämt, weil wir wussten, ja, wir haben ihnen natürlich total auf der Tasche gelegen, aber für sie war es eine große Ehre, uns etwas weiterzugeben, weiterzuschenken. Oder ich denke auch an arabische Menschen im Allgemeinen, aber auch arabische Christen, die ich kennengelernt habe in Israel und ihre große Gastfreundlichkeit. Und wo ich dann vielleicht nur dachte, hoffentlich kommt mich hier niemand besuchen. Ich habe da überhaupt gar keine Zeit und auch keine Lust, die Leute rumzufahren. Also eine große, oft sind Menschen, die eher arm sind, ja oft sehr gastfreundlich und großzügig. Das scheint ein Gegensatz zu sein. Das wünsche ich mir aber auch für mich, ein fröhliches Geberherz auch in schwierigen Zeiten, dass ich nicht knausere, sondern großzügig sein kann. Dass ich keine Angst habe, etwas abzugeben von dem, was ich besitze. Ich habe ja oft Angst, dann leer auszugehen. Ich stehe dann vielleicht leer da, ich gebe dann was, ja, und ich krieg nichts zurück und dann ist es weg. Ich war jetzt mit Guido am Sonntag in Gnadental bei einem Gottesdienst. Also Gnadental gibt's wirklich, auch wenn sich das etwas seltsam anhört, ein kleines Dorf bei Bad Camberg. Da wohnt eine evangelische, katholische Kommunität. Und da wurde gesammelt für die syrische Gemeinde in Bethlehem, von der ich vorhin kurz erzählt habe. Ja, und dann habe ich gedacht, was gebe ich denn jetzt? 5 Euro oder 20 Euro? Ich habe dann ein bisschen mehr gegeben und habe dann gedacht, naja, also gut, so dicke habe ich es ja auch nicht. Obwohl das natürlich Quatsch ist im Gegensatz zu den syrischen Christen. Aber am nächsten Tag habe ich dann selber Geld geschenkt bekommen. Viel mehr, als ich zuvor gegeben hatte. Nun weiß ich, dass das kein Automatismus ist. Aber Gott ist so, er ist großzügig. Und wenn wir etwas schenken, dann schenkt er sich uns, er schenkt sich uns selber, das ist überhaupt ein großes Geschenk, das nicht mit Geld zu bezahlen ist. Aber er versorgt uns auch mit allem, was wir nötig haben. Im Vers 3 haben wir vorhin gelesen, da schreibt Paulus, Sie, die Christen in Mazedonien, gaben sozusagen sich selbst, und zwar zuerst dem Herrn Jesus und dann auch uns, so wie es Gottes Willen entspricht. Die Christen in Mazedonien, die hatten einen großzügigen Umgang mit den ihnen anvertrauten Gaben. Und das wünsche ich mir für mich auch, sei es im Umgang mit Besitz oder Geld oder Zeit, Energie, mit meinen natürlichen oder auch übernatürlichen Gaben, so es sie gibt. Und die gibt es wahrscheinlich ganz bestimmt. Aber das kann ich nicht machen, diese Großzügigkeit. Selbst darum muss ich Gott ja bitten. Hilf mir, keine Angst zu haben, etwas abzugeben von meiner Zeit, von meiner Kraft, von meinen Ressourcen, meinem Besitz, meinem Geld. Ich habe Angst, dass ich nachher leer ausgehe, aber Gott ist nicht so. Er schenkt sich uns. Und wenn wir großzügig sind, dann ist er auch großzügig. Ich muss mir diese Einstellung, auch das Loslassen, immer wieder neu von Gott schenken lassen. Und dabei möchte ich daran denken, was Paulus auch nochmal unterstreicht. Ihr, sagt er zu den Gemeinden auch in Korinth, ihr kennt ja das unverdiente Geschenk unseres Herrn, Jesus, des Messias. Er wurde arm für euch, obwohl er ja reich war, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Jesus hatte keine Angst, sich ganz zu verschenken. Er hat sich von seiner Macht und Herrlichkeit entkleidet und ist am Kreuz gestorben, damit wir mit ihm versöhnt werden. Und ohne, dass wir etwas geben müssen, ohne, dass wir jetzt schon von vornherein immer großzügig sein müssten, empfängt uns Gott mit offenen Armen in Jesus und öffnet uns die Tür. Er öffnet uns die Tür zu einem Leben in inniger Gemeinschaft mit ihm, jetzt und hier und auch in Ewigkeit. Und das ist nicht mit Geld zu bezahlen. Das Einzige, was er von uns möchte, sind wir selbst. Und dieser Preis ist vielleicht für manche von uns zu hoch. Er möchte, dass wir uns ihm schenken, dass wir uns ihm hingeben. Er will keine Opfer, er will unser Herz, unser Leben. Das ist das Wertvollste, was wir ihm schenken können. Wertvoller als Reichtümer. Aber interessanterweise erwächst gerade aus dieser engen Gemeinschaft mit Gott, wenn wir sie erleben und da hineinwachsen und seine Liebe erfahren, da erwächst uns auch das, dass wir loslassen können, dass wir großzügiger werden können, dass wir keine Angst haben, uns selbst zu verausgaben oder zu verlieren, weil wir merken, wie großzügig Gott uns gegenüber ist und wie liebevoll. Und dann fällt es uns, glaube ich, leichter, wenn wir in diese Beziehung mit Gott auch reinwachsen, mehr und mehr etwas weiterzugeben, zu verschenken und zu segnen, wo wir auch gesegnet worden sind. Ein vorletzter Punkt noch. Paulus schreibt, so wie ihr in allen Dingen Überfluss habt, im Vertrauen auf Gott und im Einstehen für seine Botschaft, in der Erkenntnis und im vom ganzen Herzen kommenden Einsatz, so solltet ihr euch genauso auch bei diesem Ausdruck der Gnade, also beim Geldgeben, ohne Zurückhaltung einsetzen. Manchmal ertappe ich mich bei dem Gedanken, ich arbeite doch in der Gemeinde mit und ich investiere so viel Zeit und Energie, da muss ich nicht auch noch Geld spenden. Vielleicht kennt ihr das auch und viele von euch arbeiten ja viel ehrenamtlich mit und das ist eine großartige Sache. Aber da denkt man manchmal, ja, meine Zeit, mein Einsatz, meine Kraft, das ist ja auch schon eine Spende. Das stimmt ja auch. Aber die Bibel sagt uns, dass das alles zusammengehört. Unsere Ressourcen und Gaben gehören alle Gott. Und er freut sich, wenn wir sie ihm ohne Rückhalt zur Verfügung stellen. Wir dürfen und sollen sie umfassend einsetzen, damit Gottes Wille auf unsere Welt, in unserem nächsten Umfeld erstmal und dann vielleicht auch weiter bis hin zu anderen Menschen, ja, damit Gottes Wille auf dieser Welt geschehen kann. Natürlich braucht unsere Gemeinde, und für viele von euch ist das vielleicht auch im Moment der Christustreff oder andere Gemeinden, aus denen ihr kommt, natürlich braucht unsere Gemeinde unsere Zeit und Energie, aber auch unser Geld, um ihre Arbeit tun zu können. Und natürlich brauchen auch andere Menschen, so wie Gott uns das auf Herz legt, Missionare oder Gemeinden in anderer Welt, Christen in anderer Welt, unsere Gaben in Form von Gebet und auch Geld. Und da ist es so, wie Paulus das ja gesagt hat, jeder von uns gibt einfach nach seinen Möglichkeiten. Ich glaube, es geht auch um die Einstellung und nicht direkt um den Betrag, den man gibt. Ein letzter Gedanke noch. Wir brauchen keine Angst zu haben, zu kurz zu kommen oder leer auszugehen. Wir helfen einander, wir segnen einander und wir werden gesegnet. Paulus schreibt in, den Vers habe ich jetzt gar nicht aufgeschrieben, egal. Er schreibt, das alles sage ich nicht, damit jetzt die anderen im Überfluss leben und ihr plötzlich Mangel erleidet, weil ihr etwas gegeben habt, sondern es geht darum, dass ein Ausgleich hergestellt wird. Jetzt soll euer Überfluss ihrem Mangel ausgleichen. Und dann gibt es einmal einen Zeitpunkt, wo euer Mangel vielleicht durch ihren Überfluss ausgeglichen wird. Das konnten die von euch, die im Christustreff öfter mal sind, schon an verschiedenen Stellen erleben, dass wir von Christen aus anderen Ländern auch gesegnet wurden. Wir sind ja hier in der glücklichen Lage, dass wir viele Kontakte haben zu Christen in aller Welt, in viele Länder, und da wird unser Horizont immer mal geweitet auch. Und wir können die weltweite Gemeinde Gottes in den Blick nehmen und sie segnen, erleben aber genauso, dass wir gesegnet werden. Zum Beispiel, wenn ihr euch an die Familie Scheunemann erinnert, die waren ja jetzt längere Zeit auch hier im Christustreff, sind jetzt wieder zurückgegangen nach Indonesien. Für die haben wir ja zum Beispiel ein Geldgeschenk gesammelt und viele unterstützen sie auch im Gebet. Die haben uns beschenkt, fand ich, mit ihren Einblicken in ihre Arbeit in Indonesien. Und Heidi hat ganz viel auch ehrenamtlich hier in Fußballvereinen gearbeitet und junge Frauen trainiert und dabei sicherlich so manches Mal auch von Jesus erzählen können. Oder wenn ich an die Gemeinde in Georgien denke, da haben wir auch schon öfter mal Geld gegeben oder einige von uns sind hingefahren und haben mal ein Kirchendach repariert. Aber im Grunde genommen haben wir mindestens genauso viel zurückbekommen. Vielleicht nicht in klingender Münze, aber zum Beispiel der wunderschöne Abendmahlskelch, der große, mit dem wir oft Abendmahl feiern, den haben sie uns geschenkt. Ein sehr kostbarer Kelch, den sie eigentlich gar nicht bezahlen können wahrscheinlich, aber sie wollten uns etwas wieder schenken. Aber viel mehr noch, denke ich, haben uns auch ihre Predigten beschenkt, ihre Liebe, ihre auch Gastfreundschaft, wenn wir dorthin kommen. Und das könnt ihr ja gern einmal ausprobieren, mal nach Tiflis fahren und unsere Partnergemeinde dort besuchen. Oder ihr erinnert euch vielleicht noch an Bashir, der hier war, ein Christ aus dem Sudan, dem wir auch Geld geschenkt haben, um seine Krankenhausbehandlung zu finanzieren, nachdem er dort im Sudan von islamistischen Fanatikern gefoltert wurde. Ja, aber er hat uns genauso viel, denke ich, wiedergegeben. Er hat gepredigt und ich zumindest bin total inspiriert worden von dem, was er gesagt hat, von seiner großen Liebe zu Jesus, dass er festgehalten hat an Jesus mitten im Schmerz und im Leid. Und ja, das ist nicht mit Geld zu bezahlen, dass jemand kommt und uns neu inspiriert und wir wissen, Gott ist wirklich da. Wenn derjenige an Gott festhalten kann, dann kann ich das auch in meinem Leid und in meinen Schmerzen. Gott segnet uns und wir dürfen einander ein Segen sein. Und wir dürfen auch wissen, auch wenn das bei evangelischen Christen und Christen aus dem freikirchlichen Bereich dann immer schwierig ist, das zu sagen, aber Gott vergilt uns auch unsere Opfer und unsere guten Taten. Das steht sogar in der Bibel. Ich predige keine Werkgerechtigkeit, sondern wir dürfen auch gute Werke tun und Gott honoriert sie auf verschiedene Weise. In den Sprüchen lesen wir, ehre den Herrn mit deinem Besitz und schenke ihm das Beste, was dein Land hervorbringt. Da könnten wir heute sagen, das Beste, was du zu geben hast. Dann werden sich deine Scheunen mit Korn füllen und deine Fässer von Wein überfließen. Wir dürfen segnen und Gott segnet uns. Aber natürlich segnet er uns zuerst und wir dürfen ein Segen sein und er segnet uns wieder und es ist ein Kreislauf. Noch ein Vers zum Abschluss von Jesus aus dem Matthäusevangelium. Jeder, der seine Heimat oder seine Geschwister oder seine Eltern oder Kinder oder Äcker zurücklässt, weil er sich ganz zu mir stellt, der wird das alles hundertfach zurückbekommen und außerdem ein Erbe des Lebens sein, das nie enden wird. Ich bete. Herr, schenk uns ein großzügiges Herz und schenk uns, dass wir uns dir geben können als allererstes, dass wir uns dir schenken können und erleben können, wie groß deine Liebe zu uns ist, wie reich der Überfluss ist, aus dem wir schöpfen können, den du uns schenkst, Herr, der viel mehr ist als nur Geld. Herr, mach uns frei von uns selbst und von dem Klammern an unserem Besitz oder an unseren Gaben. Und schenk uns offene Augen und Ohren zu sehen und zu hören, wo wir segnen können. In Taten, in Worten und auch mit unseren finanziellen Möglichkeiten. Amen.